Eine 10er-WG kann manchmal ein bisschen viel sein. Das weiß sogar mein Google Docs, denn als ich den Text formulierte und 10er-WG schrieb, kam der Vorschlag, es zu 2er-WG zu korrigieren. Aber dass eine 10er-WG auch manchmal eine Herausforderung sein kann, weiß nicht nur Google, sondern ist uns wahrscheinlich alle bewusst. Und das kann sich in vielerlei Hinsichten bemerkbar machen. Zum Beispiel haben wir in unserer WG nur ein Tiefkühlfach, wo Platz sparen vonnöten ist. Vor ein paar Wochen hat ein WG-Kamerad in meiner Anwesenheit 3 leere Pizzakartons in das Tiefkühlfach gelegt. Wir fanden das beide ein bisschen lustig. Und tatsächlich hat es ein paar Tage gedauert, bis jemand sie entfernt hat. Ich kann mir nur vorstellen, wie das gelaufen ist, als die Person verzweifelt Tetris gespielt hat im Tiefkühlfach, nur um dann zu merken, dass die 3 Pizzakartons leer sind. Und damit sind wir beim Jahresthema mehr Sein als Schein oder in diesem Fall mehr Schein als Sein. Ein zweites Beispiel, das zum Jahresthema passt. Vor ein paar Jahren sind Videos viral gegangen von Kuchen, die so gestaltet werden, dass sie wie Alltagsgegenstände aussehen. Und das Ziel des Ganzen ist es herauszufinden, ob ein Gegenstand echt ist oder ein kunstvoll dekorierter Kuchen ist. Und tatsächlich wurde dann aus diesem Internet-Meme die Netflix-Serie Ist das Kuchen? Und damit ihr einen Einblick bekommt, wie schwierig das sein kann, zu unterscheiden, ob etwas Kuchen ist oder nicht, habe ich ein paar Fotos mitgebracht. Und ja, das ist alles tatsächlich Kuchen. Manchmal kann der äußere Schein trügen. Manchmal sehen wir etwas, aber es ist gar nicht wirklich so. So wie mit den Pizzakartons ohne Pizza oder mit den Gegenständen, die eigentlich Kuchen sind. Es gibt Erwartungen, die nicht getroffen werden. Und vielleicht kennt ihr das auch aus eurem eigenen Leben. Manchmal entsprechen wir nicht den Erwartungen anderer. Manchmal erwarten wir etwas von anderen, das sie nicht erfüllen können. Wir haben Erwartungen an uns selbst. Und vielleicht hatte jemand die Erwartung, dass ich zum Bibeltext komme, also werde ich das tun, aber davor möchte ich ein Gebet sprechen. Vater, ich danke dir, dass du hier bist, dass du uns dein Wort gegeben hast. Herr, öffne unsere Herzen, dass wir daraus lernen können, dass du zu uns sprichst heute. Amen. Ich lese aus Markus 11, die Verse 12 bis 22. Und als sie am folgenden Tag Bethanien verließen, hatte er, Jesus, Hunger. Und als er von fern einen Feigenbaum sah, der Blätter hatte, ging er hin, ob er etwas daran finden würde. Und als er zu ihm kam, fand er nichts als Blätter, denn es war nicht die Zeit der Feigen. Und Jesus begann und sprach zu ihm, es esse in Ewigkeit niemand mehr eine Frucht von dir. Und seine Jünger hörten es. Und sie kamen nach Jerusalem. Und Jesus ging in den Tempel und begann, die hinauszutreiben, die im Tempel verkauften und kauften. Und er stieß die Tische der Wechsler um und die Stühle der Taubenverkäufer. Und er ließ nicht zu, dass jemand ein Gerät durch den Tempel trug. Und er lehrte und sprach zu ihnen, steht nicht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus für alle Völker genannt werden? Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und die Schriftgelehrten und die obersten Priester hörten es und suchten, wie sie ihn umbringen könnten, denn sie fürchteten ihn, weil die ganze Volksmenge über seine Lehre staunte. Und als es Abend geworden war, ging er aus der Stadt hinaus. Und als sie am Morgen vorbeikamen, sahen sie, dass der Feigenbaum von den Wurzeln an verdorrt war. Und Petrus erinnerte sich und sprach zu ihm, Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Glauben an Gott. Zugegeben, der Text geht noch ein paar Verse weiter und spricht über dieses Vertrauen an Gott und Gebet. Doch diese Verse hätten den Rahmen dieser Predigt gesprengt. Aber keine Angst, Die Themen werde ich am Ende noch aufgreifen. Wenn ihr aufmerksam wart, danke. Wenn ihr aufmerksam wart, dann habt ihr vielleicht gemerkt, dass Markus ein Stilmittel benutzt. Ich nenne es die Sandwich-Methode. Und was meine ich damit? Markus beginnt mit dem Feigenbaumtext. Es geht weiter mit der sogenannten Tempelreinigung und am Ende wird der Feigenbaum wieder erwähnt, wie ein Sandwich. Und ich glaube, Markus hat das absichtlich gemacht. Er möchte uns nämlich zeigen, dass die zwei Texte zusammenhängen. Um den Feigenbaumtext zu verstehen, braucht man die Tempelreinigung oder den Text von der Tempelreinigung. Und um die Tempelreinigung zu verstehen, braucht man die Feigenbaumgeschichte. Kommen wir also zu den ersten Versen. Wir sind hier in der Woche, als Jesus am Palmsonntag nach Jerusalem eingezogen ist. Es ist die Passawoche, wo viele Menschen nach Jerusalem gekommen sind, um das Passafest zu feiern. Es ist auch die Woche von Karfreitag, wo Jesus seinen Tod erwartet. Im Vers davor steht, dass Jesus am Sonntag nach Jerusalem kam und in den Tempel ging. Er schaute sich alles an und machte sich dann abends auf den Weg nach Bethanien mit seinen Jüngern, ungefähr 1 bis 1,5 Stunden Fußmarsch. Und als sie am nächsten Morgen sich wieder auf den Weg nach Jerusalem machten, hat Jesus Hunger und er möchte etwas essen. Sie sind wahrscheinlich morgens losgelaufen und ich finde es nicht ganz unplausibel, dass Jesus davor gebetet hat und so keine Zeit zum Essen hatte. Jedenfalls sieht er von Ferne den Feigenbaum mit Blättern. Er weiß, dass es nicht die Zeit der Feigen ist, aber geht hin zum Baum. Und als er dann beim Baum ist, sieht er nur Blätter und keine Früchte. Und dann verflucht er den Baum. Und für uns ist das eine komische Situation, eine, die wir nicht verstehen. Was hat es mit dem Hunger Jesu auf sich? Und was hat es mit der Verfluchung des Feigenbaums zu tun? Erwartet Jesus etwa Früchte von diesem Baum? Jesus scheint hier irgendwie grundlos den Baum zu verfluchen. Deswegen müssen wir verstehen, dass Feigenbäume in Palästina 3-mal im Jahr Früchte tragen. Wo die Feigen im Vorjahr wuchsen, wachsen im Frühjahr kleine essbare Früchte, sogenannte Vorfeigen. Und wir kennen es ja, dass Bäume erst Blätter tragen und dann die Früchte kommen. Allerdings ist es so, dass Feigenbäume gleichzeitig Früchte und Blätter bekommen. Und Plinius, ein Zeitgenosse von Jesus, spricht sogar davon, dass der Feigenbaum Früchte oder Ansatz von Früchten bekommen kann, bevor die Blätter erscheinen. Und wenn man diese Vorfeigen sehen kann, ist der Winter vorbei. Und die Vorfeigen schmecken zwar nicht saftig, können aber trotzdem gegessen werden und genügen, um den Hunger zu stillen. Wir können also davon ausgehen, dass Jesus diese Vorfeigen gesucht hat. Es wäre jetzt ungefähr April gewesen und da hätte der Feigenbaum diese Früchte haben sollen. Aber ist das Grund genug, den Baum zu verfluchen, keine Früchte zu sehen? Ich habe ja vorhin gesagt, dass die Bäume 3-mal im Jahr Früchte tragen. Allerdings, wenn im Frühjahr keine Vorfeigen wachsen, dann heißt das, dass der Baum keine Früchte tragen wird. Er ist unfruchtbar und wird nie wieder Früchte tragen. Und Jesus geht zu diesem Baum, erwartet Frucht, aber findet nur Blätter. Und er sieht die Blätter, ein Schein, aber keine Frucht, kein Sein. Und hier sagt er, man werde nie wieder von ihm Frucht essen. Und mit diesem Ereignis im Hinterkopf müssen wir die nächsten Verse anschauen. Und sie kamen nach Jerusalem und Jesus ging in den Tempel und begann, die hinauszutreiben, die im Tempel verkauften und kauften. Und er stieß die Tische der Wechsler um und die Stühle der Taubenverkäufer. Und er ließ nicht zu, dass jemand ein Gerät durch den Tempel trug. Jesus kommt in den Tempel und sieht, wie das Volk Israel und viele Tausende aus der Welt gekommen sind. Sie bereiten sich darauf vor, das Passafest zu feiern. Sie machen sich nach dem jüdischen Gesetz auf, Gott anzubeten. Und nach dem Gesetz sollte man nach Jerusalem kommen und dort feiern. Nun können die von weit hergereisten nicht ihr Schaf oder andere Schlachttiere mitbringen. Und so bietet sich die Möglichkeit an, ein Geschäft daraus zu machen. Und dieses Monopol brachte die Händler dazu, das, was die Menschen brauchten, zu einem höheren Preis zu verkaufen. Und beim Geldwechseln kam selbstverständlich auch eine ordentliche Gebühr dazu. Und wir wissen das, weil es zeitgenössische Schriften gibt, die über die extrem hohen Preise schimpfen. Und die Hohenpriester haben sicherlich auch mitverdient, denn der Vorhof im Tempel wurde für die Händler und Geldwechsler geöffnet. Auf dieser großen Fläche um den Tempel herum hatten auch die Heiden Zutritt. Und dort wurde dann fleißig gekauft und verkauft. Und Jesus kommt dann zu diesem großen Tempel, sieht das ganze Treiben. Zwei Kapitel weiter lesen wir, wie die Jünger über diesen großen Tempel staunen. Sie sehen die riesigen Steine, die großen Mauern. Welch eine Pracht, und da wird Gott angebetet. Und ist dieses gewöhnliche, ungewöhnliche Treiben von Menschen nicht genau das, was man möchte? Josephus sprach von hunderttausenden Menschen, die nach Jerusalem kommen, um Gott anzubeten. Was will man mehr? So ein Gottesdienst, so ein Fest, so viele Menschen, so viele Mittel, die Gott zur Verfügung gestellt werden. Aber was Jesus entdeckt, ist ein äußeres Treiben, aber keine innere Frucht. So wie der Feigenbaum Blätter hat, einen äußeren Schein hat, aber keine Frucht trägt, so auch der Tempel. Er hat einen äußeren Schein, es funktioniert, alles läuft nach Plan, aber die Frucht, wozu der Tempel von Gott bestimmt wurde, die findet Jesus nicht. Vielleicht können wir so Jesu Eifer verstehen. Er kam zum Tempel mit Erwartungen. Der Herr der Welt kommt zu einem Ort, an dem Gott angebetet werden soll, aber die Herzen der Menschen sind nicht dabei. Es dreht sich alles um sie und nicht um Gott. Und er lehrte und sprach zu ihnen: Steht nicht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus für alle Völker genannt werden? Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und die Schriftgelehrten und die obersten Priester hörten es und suchten, wie sie ihn umbringen könnten, denn sie fürchteten ihn, weil die ganze Volksmenge über seine Lehre staunte. Jesus beruft sich hier auf zwei Verse aus dem Alten Testament. Und die Priester und Gesetzeslehrer wussten ganz bestimmt, was er meinte. Er zitiert nämlich aus Jesaja 56, wo Gott spricht, dass der Tempel ein Bethaus sein soll für alle Völker. Und dann zitiert er aus Jeremia 7, wo beschrieben wird, wie die Vergehen Israels den Tempel zu einer Räuberhöhle machten. Eine Bezeichnung, die klar macht, dass der Tempel nicht mehr ein Ort von Gottes Anbetung war, sondern missbraucht wurde. Jesus sieht nicht nur das äußere Treiben im Tempel, sondern er sieht auch das innere Treiben. Das, was im Herzen der Menschen passiert. Und die ganze Situation hier erinnert mich an einen Vers im 1. Samuel-Buch. Da bekommt König Saul eine Anweisung von Gott, einen Auftrag von dem Herrn, doch er befolgt ihn nicht. Er nahm nämlich Beute von den Amalekitern, obwohl er alles hätte vernichten sollen. Saul verteidigt sich, indem er sagt, dass er und das ganze Volk die Schafe und Rinder bloß genommen haben, um sie Jahwe zu opfern. Doch gibt er auch zu, dass er sich vor dem Volk gefürchtet hat und ihnen ihren Willen gelassen hat. Ich lese das, was Gott durch Samuel sagte, aus 1. Samuel 15. Doch Samuel erwiderte: Freut Jahwe sich mehr über Opfer, die man schlachtet und verbrennt, als daran, dass man ihm gehorcht? Merkt ihr, Gehorsam ist ihm wichtiger als Opfer, auf ihn zu hören, ist ihm mehr wert als das Fett vieler Schafböcke. Es wird in diesen beiden Texten klar, wie wichtig es ist, Gott zu gehorchen. Es geht darum, seinen Willen zu tun, auch wenn man eine lukrativere Möglichkeit hat. Wollte Saul wirklich nur ein Opfer an Jahwe bringen? War das einzige Ziel und das zentrale Ziel der religiösen Führer in Jerusalem, Menschen dazu zu bringen, den wahren Gott anzubeten? In beiden Fällen war Gott nicht im Mittelpunkt des Geschehens. Es ging mehr um die Menschen als um Gott. Der Tempel war kein Bethaus für alle Völker. Das Geschehen hat eher davon abgelenkt. Und als es Abend geworden war, ging er aus der Stadt hinaus. Und als sie am Morgen vorbeikamen, sahen sie, dass der Feigenbaum von den Wurzeln an verdorrt war. Und Petrus erinnerte sich und sprach zu ihm: Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Habt Glauben an Gott. In diesen Versen lesen wir, wie das Wort Jesu eingetroffen ist. Die göttliche Autorität von Jesus kommt hier wieder zum Vorschein und Petrus scheint es immer noch nicht begriffen zu haben. Er war erstaunt, dass das, was Jesus gesagt hatte, so schnell zur Wirkung kam. Ich weiß nicht, was er oder die anderen Jünger erwartet hatten, aber wahrscheinlich war es nicht das. Und Jesus spricht ihnen zu in ihrem Unglauben: Habt Glauben an Gott. Wie ist das denn eigentlich mit uns? Glauben wir an das, was Gott sagt? Hat er vielleicht bestimmte Erwartungen für unsere Gemeinde? Ich glaube, der Bibeltext lädt uns ein, darüber zu reflektieren, wie es bei uns aussieht. Wie wäre es, wenn Jesus, wie in Jerusalem, uns besuchen würde? Ich stelle mir vor, dass er vorne nett begrüßt werden würde. Er sieht eine Gemeinde, wo viele Generationen vertreten sind. Es ist auf jeden Fall etwas los vor dem Gottesdienst. Dann setzt er sich rein, vielleicht sieht er ein paar Menschen, die vor dem Gottesdienst beten. Dann hört er schöne Musik, manche loben Gott im Stehen, andere im Sitzen. Dann hört er ein bisschen was aus der Bibel, sicherlich nichts Neues für ihn. Und nach dem Gottesdienst sieht er, wie wir miteinander Gemeinschaft haben, Kaffee trinken, Kekse essen. Und ich möchte das auch gar nicht alles schlecht reden, was hier passiert und wie wir den Gottesdienst gestalten. Darum geht es mir gar nicht. Weil wenn die Frucht da ist, dann sind auch Blätter kein Problem. Die Frage ist aber, ist Jesus das Zentrum unseres Geschehens? Hat sein Wort Autorität oder ist es nur eine weitere Meinung? Können wir mit reinem Herzen sagen, dass wir hier alles für Gott tun? Ich kann diese Fragen nicht für alle beantworten und möchte es auch nicht. Doch vielleicht ist es dran zu prüfen, wo wir Blätter, aber keine Frucht haben, wo viel geschieht, aber Jesus nicht dabei ist. Beten wir dafür, dass Gott sich uns offenbart und im Gottesdienst wirkt? Unterstützen wir uns gegenseitig im Gebet und ermutigen wir einander in schwierigen Phasen? Kommen wir hierher, um Gott anzubeten oder nur mit Freunden über die letzte Woche zu reden? Jesus muss unser Zentrum bleiben und das Wort Gottes ist da, um uns den Weg zu zeigen, was rechtmäßig und gottgefällig ist. Und das hört sich alles schön und gut an, aber wie schaffen wir es als nicht perfekte Gemeinde, mehr an dieses Ideal ranzukommen? Dass wir mehr Sein als Schein haben. Ich komme nochmal zurück auf die Kuchen von vorhin. Was war eigentlich der Unterschied zwischen dem Gegenstand und dem Kuchen? Äußerlich sahen sie ja fast identisch aus. Der Unterschied war das Innere. Ein echter Schuh besteht aus Leder, Kunststoff, Gummi und so weiter. Der Kuchen aber aus Zucker, Mehl und Eiern. Und egal wie gut wir den Kuchen von außen gestalten, das Innere wird sich nicht verändern. Sobald das Innere aufgedeckt wird, ist es eine klare Sache. Und wenn ich das jetzt auf uns beziehen darf, wir können Gott nichts vortäuschen. Er sieht nämlich unser Herz, unsere Gedanken. Und es würde uns nichts bringen, das Äußere so schön wie möglich zu gestalten, wenn sich in unserem Inneren nichts verändert. Und die wunderschöne Nachricht ist, dass Gott uns verheißen hat, dass er uns verändern wird. Und nicht wie bei den Kuchen, wo man äußerlich noch ein bisschen Farbe ergänzt. Nein, Jesus ändert uns von innen heraus. Wir bleiben nicht so, wie wir sind. Wenn also jemand mit Christus verbunden ist, ist er eine neue Schöpfung. Was er früher war, ist vergangen. sieh doch, etwas Neues ist entstanden. Wenn also jemand mit Christus verbunden ist, ist er eine neue Schöpfung. Was er früher war, ist vergangen. Siehe doch, etwas Neues ist entstanden. Es geht um unsere Verbindung mit Jesus, unsere Beziehung zu ihm. Und das hatte ich früher oft gehört, doch war diese Formulierung etwas fremd für mich. Ich wusste, dass ich Bibel lesen sollte, beten und Gott loben sollte, doch dabei habe ich lange den persönlichen Aspekt vermisst. Dann kam eine Veränderung. Vor ein paar Jahren habe ich begriffen, wer Jesus ist und war tief davon berührt, dass Jesus etwas von mir wollte. Vielleicht, welche Erwartungen er von mir hatte. Und es war mehr, als was ich bisher getan hatte. Ich konnte nämlich gut über die Bibel philosophieren und geistliche Gedanken aus den Texten mitnehmen. In den Zeiten, wo ich gebetet habe, war mir klar, wer Gott ist, und ich wusste, wie ich zu ihm beten sollte. Im Lobpreis habe ich Gottes Gegenwart gespürt. Aber was wollte Jesus denn dann von mir? Die Worte von Keith Green in seinem Lied "To Obey is Better Than Sacrifice" erinnern mich immer wieder an das, was Jesus in diesem Moment von mir wollte. Ich möchte mehr als deinen Sonntag und Mittwochabend. Jesus wollte mein ganzes Leben und nicht nur den Gottesdienst am Sonntag im Hauskreis oder in der Jugendgruppe. Meine Beziehung, die früher viel Kopfsache und wenig Herzenssache war, wurde persönlich. Und hierbei ging es nicht um eine To-Do-Liste, die ich abhaken wollte oder musste. Es war vielmehr ein ehrlicher Austausch von meinem Herz zu Gottes Herz. Es geht darum, unser Herz zu öffnen, dass wir das, was in unserem Inneren abgeht, mit Gott teilen, dass wir die Türen unseres Herzens für ihn öffnen. Trotzdem bin ich weit davon entfernt zu sagen, dass bei mir danach alles super lief oder immer noch läuft. Es gab in den letzten Jahren Zeiten, in denen ich nicht nach Gottes Willen fragte, wo es mir schwer fiel, das zu tun, was Gott von mir wollte. Es gab auch Zeiten, in denen ich den Tag auf Gott ausgerichtet habe, wo ich viel mit ihm im Gespräch war. Auch Zeiten, wo ich meine Freude an Gott und seinem Wort mit Freunden geteilt habe. Ich habe gemerkt, die Beziehung zu Gott ist gar nicht so viel anders als eine Beziehung zu einem Menschen. Man muss Zeit miteinander verbringen. Man teilt das, was einem auf dem Herzen liegt. Und ganz automatisch fängt man dann an, das zu tun, was der andere von einem möchte. Glaubt ihr daran, dass Gott euch verändern wird und möchte? Kann ich Gott vertrauen, dass er in mir sichtbar werden wird? Die Jünger hatten es jedenfalls nicht erwartet, dass die Worte Jesu so eintreffen würden, wie sie eingetroffen sind. Aber wir haben jetzt diese Geschichte gehört. Und wie ist das bei uns? Setzen wir unser Vertrauen auf Jesus oder auf uns selbst? Ich kann jedenfalls die Früchte nicht selber herbeibringen. Ich habe aber trotzdem eine Aufgabe. Jesus sagt, bleibt in mir und ich bleibe in euch. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht bringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Auch ihr könnt keine Frucht bringen, wenn ihr nicht mit mir verbunden bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt reichlich Frucht. Denn getrennt von ihm, von mir, könnt ihr gar nichts bewirken. Was stimmen muss, ist die Verbindung zum Schöpfer. Jesus hat Zeit für uns. Lass uns auch Zeit für Jesus schaffen. Und ja, wir sollen Früchte tragen, auch als Gemeinde. Und wenn wir viel treiben, aber es ohne Gott tun, dann hat es keine Bedeutung. Wenn wir aber in dieser Verbindung mit Jesus bleiben, dann wird er uns verändern. Liebe Gemeinde, wir brauchen ihn und sein Wort in unserem Leben. Und wir singen jetzt gemeinsam ein Lied, was das zum Ausdruck bringt. Gottes Gegenwart ist die Luft, die wir atmen. Sein Wort ist unser täglich Brot und wir sehnen uns nach ihm. Ohne ihn sind wir verloren. Dass das in unserem Leben war, wird und sich immer weiter verwirklicht, Das wünsche ich uns allen. Amen.